ARD.
Wir zeichnen heute Folge Nummer 19 auf. Das heißt, 18 Fälle haben wir schon besprochen, in denen Elke Urteile erklärt hat, uns mit in den Gerichtssaal 237 genommen hat. Jetzt würde ich sagen, sind wir sowas wie volljährig. Wir sind aus der Pubertät raus und wollen diese Folge, das hatten wir auch angekündigt, ein bisschen anders gestalten als sonst. Wir wollen euch einmal Danke sagen, und zwar sowohl fürs Zuhören natürlich und aber auch für euer Feedback, eure Ideen in den vergangenen Monaten und eure vielen, vielen Fragen rund um den Gerichtssaal 237. Wir haben sie alle gesammelt, ein großer Stapelzettel liegt hier. Wir haben sie alle gesammelt und wollen sie jetzt beantworten.
Ja, es geht nochmal um ein paar Feinheiten in der Rechtsprechung. Wir beantworten außerdem eure Nachfragen zu unseren bisherigen Fällen. Ihr bekommt noch mehr Eindrücke aus meinem Gerichtsalltag. Und Anna und ich nehmen euch mit hinter die Kulissen unseres Podcasts.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Elke Spanner, Gerichtsreporterin mit Jura-Examen in Hamburg. Ich erzähle euch hier in diesem Podcast von unseren spannenden Fällen und heute beantworte ich alle eure Fragen.
Und auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich bin Anna Rüther, auch Journalistin und die Elke immer alles fragen darf. All unsere Folgen, die gibt es immer zuerst in der ARD-Audiothek. Am besten direkt abonnieren, dann verpasst ihr keine mehr. Und unsere Shownotes, die könnt ihr auch gerne mal aufklappen. Darin findet ihr immer weiterführende Artikel zu den Themen unserer Folgen und aktuell auch einen Fragebogen, in dem ihr diesen Podcast bewerten könnt. Wir bereiten uns gerade auf die nächste Staffel vor und die soll mit eurem Input noch ein Tick besser werden. Also wenn ihr Lust habt, dann guckt euch den Fragebogen gerne an. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. Elke, wir haben einen Stapel voller Zettel. Hörerinnen und Hörer haben gefragt. Legen wir los?
Sehr gerne, ich bin bereit.
Also Anna F. hat uns gemeldet und sie fragt, Elke ist ja Gerichtsreporterin mit Jura-Examen. Darf sie in dieser Funktion eigentlich auch an Prozessen teilnehmen, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden?
Nein, das darf ich nicht. Und da kann ich auch ganz klar sagen, das ist auch richtig so. Also grundsätzlich ist es ja so, dass Strafprozesse immer öffentlich sind. Man kann als Zuschauerinnen und Zuschauer mit im Saal sitzen, sich alles anschauen. Und wenn die Öffentlichkeit mal ausgeschlossen wird, dann macht es wirklich Sinn. Das kommt nur sehr selten vor und nämlich dann, wenn da jemand im Saal besonders geschützt werden muss und eben nicht vor der Öffentlichkeit aussagen soll. Es ist meistens zum Beispiel bei Sexualdelikten so. Also wenn jemand Opfer einer Sexualstraftat geworden ist, ist es natürlich für die Person sowieso schon sehr, sehr schwierig, das in einem Gericht alles zu erzählen. Da sitzen ja sowieso schon sehr viele Menschen. Da sitzen die Richterinnen und Richter, die Staatsanwälte, Gutachter, Gutachterinnen. Also der Saal ist in der Regel eh voll von Menschen, die diese Aussage hören müssen. Das ist für viele, vor allem Opferzeugen, eine große Überwindung. Und wenn dann noch Zuschauer und Zuschauerinnen hinten drin sitzen würden, kann man davon ausgehen, dann trauen die sich gar nicht mehr. Deswegen fliegt die Öffentlichkeit in solchen Fällen raus und ich als Gerichtsreporterin auch. Und das ist auch richtig so, weil man das wirklich keiner Person zumuten kann.
Mhm. Nächste Frage geht um unseren Gerichtssaal, den 237. Kann ich verstehen, dass man den sehen will? Kann man den besichtigen?
Also besichtigen ist jetzt insofern nicht das richtige Wort, als man da nicht hingehen kann, einfach mal durchlaufen und staunen und sagen kann, nee, das geht nicht. Der Saal ist ja im Strafjustizgebäude, das ist in Hamburg am Sievekingplatz, da sind mehrere Gerichtsgebäude, man muss dann das Richtige davon finden. Und wenn man das hat, geht man in den ersten Stock und da ist dann eben der 237. Der ist aber natürlich nur offen, wenn da auch ein Prozess verhandelt wird. Also ich kann nicht sagen, manche, ich habe jetzt ja gerade mal eine halbe Stunde Zeit, gehe ich doch mal zum Sievekingplatz, zum 237, guck mir den an, dann stehe ich vor verschlossenen Türen. Der wird nur geöffnet, wenn es einen Prozess gibt, aber dann, klar, kann man rein. Und beim 237 ist es so, das ist ein sehr, sehr großer Saal, da ist es in der Regel auch immer möglich, einen Platz zu bekommen. In der Corona-Zeit war das mal schwieriger, da gab es immer nur weniger Plätze, aber jetzt ist es ein großer Saal, man bekommt einen Platz. Wenn es aber jetzt mal doch so sein sollte, dass es ein großer Prozess ist mit vielen Zuschauerinnen und Zuschauern, dann gilt das Prinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst. Also ich empfehle da auf jeden Fall immer pünktlich aufzuschlagen, dass man auf jeden Fall auch einen Platz bekommt.
Du bist immer pünktlich, du wohnst ja quasi im 237. Bist du eigentlich so häufig, wie du im Gericht bist, per Du mit den Richterinnen und Richtern?
Nein, das bin ich nicht. Es ist im Gegenteil sogar eigentlich so, dass wir, ja, ich würde fast sagen, uns ein bisschen ausweichen. Richterinnen und Richter dürfen mit mir als Journalistin in einem laufenden Verfahren gar nicht sprechen. Da besteht nämlich immer die Gefahr, wenn ich jetzt irgendwas schreibe, was ich aus dem persönlichen Gespräch kenne, dass sie sich der Befangenheit schuldig machen. Sie dürfen ja, bis das Urteil verkündet ist, dürfen sie sich zum Verfahren nicht äußern. Sie dürfen sich nicht vorher festlegen während der Beweisaufnahme. Also wenn noch Zeuginnen und Zeugen gehört werden, können sie nicht schon 3 Wochen vorher sagen, so, der wird sowieso verurteilt, dann sind sie befangen, dann platzt der Prozess. Und diese Gefahr, die schwebt immer so ein bisschen im Raum. Und deswegen dürfen sie mit mir im laufenden Verfahren nicht über das Verfahren sprechen. Und deswegen ist es so, dass ich eigentlich alle Infos, die ich bekomme, immer über die Gerichtspressestelle bekomme. Darüber läuft das alles. Und wenn ich eine Frage habe, dann rufe ich auch immer gleich da an. Und ich versuche auch gar nicht erst jetzt Richterinnen und Richter abzufangen, weil ich die auch gar nicht in eine Situation bringen will. Das wäre, glaube ich, für alle Seiten blöd. Also deswegen ist es so, dass eigentlich eher so ein sehr, ja, eigentlich fast so eine Distanz zwischen uns ist. Aber das klingt jetzt alles wahnsinnig negativ, das ist es nicht, weil es trotzdem ein sehr freundschaftlicher oder ein sehr freundlicher Umgang ist. Also die meisten Richterinnen und Richter kenne ich natürlich vom Sehen, zumindest die, in deren Prozessen ich öfters sitze. Sie kennen mich auch. Und wenn ich auf dem Flur dann mal jemanden treffe, dann ist es immer freundlich. Ich werde immer freundlich gegrüßt, oft mit Namen angesprochen. Und manchmal ergibt sich auch eine kleine Plauderei, aber Inhalt immer kein laufender Prozess.
Ihr, also du, Elke und ich, ihr bekommt ja Feedback. Bekommt ihr eigentlich auch Feedback von Richterinnen und Richter, über deren Fälle ihr sprecht?
Zum Teil schon, ja. Also da ist es ja so, dass die Fälle abgeschlossen sind. Also die Gefahr, ne, die ich gerade beschrieben habe, der Befangenheit, die besteht da ja nun nicht mehr. Da bekommen wir zum Teil Rückmeldungen. Und wenn, kann ich sagen, ist die sehr positiv. Also es hat für mich sogar ein bisschen den Effekt, dass es so mein Selbstverständnis oder mein Selbstbild, was ich da so habe im Gericht, sogar so ein bisschen geändert hat. Also ich bin ja seit sehr, sehr vielen Jahren da unterwegs und eigentlich war so mein Gefühl immer so ein bisschen, eigentlich will mich da niemand haben, ne? Niemand will, dass ich ihm hier auf die Finger gucke. Die wollen alle ihre Arbeit machen und lassen mich in Ruhe und gefühlt Medienvertreterin Gegenseite. Und es hat sich für mich jetzt tatsächlich so ein bisschen auch, seit wir den Podcast machen, geändert, weil ich jetzt durchaus die Rückmeldung bekomme von Richterinnen und Richtern, die sagen, sie finden das sehr, sehr gut, dass wir die Fälle hier so ausführlich besprechen, dass wir die Urteile ausführlich erklären. Es ist ja so, dass unser Rechtsstaat ja nun durchaus von vielen Seiten immer so ein bisschen in Frage gestellt wird, immer mehr. Und da bekomme ich das Feedback, es ist wichtig, den Rechtsstaat zu erklären, ihn auch ein Stück weit zu verteidigen. Und da ist die Wahrnehmung der Gerichte, das tun wir mit unserem Podcast, weil wir wirklich versuchen zu erklären, wie kommen Urteile zustande. Von daher ist das positiv seitens das Feedback der Richterinnen und Richter, das ich bekomme, sehr gut.
Und das muss man dazu sagen, obwohl du jetzt niemandem nach dem Mund redest. Es ist ja nicht so, dass du hier irgendwas so klarstellst, damit die Richterinnen und Richter zufrieden sind, sondern du stellst es klar, damit das Gesetz erklärt ist. Muss man.
Ja, genau. Es ist ja so, dass wir hier auch die Urteile ja nicht bewerten. Ne? Also wenn ich jetzt hier ein Urteil erkläre, dann sage ich ja nicht, es ist richtig oder falsch. Das würde ich mir niemals anmaßen. Das kann ich mir auch nicht anmaßen. Da habe ich gar nicht, kann ich nicht beurteilen. Und unser Ansatz ist es ja einfach, die Fälle zu erklären und halt zu erklären, wie es zu dem Urteil gekommen ist. Und im Ergebnis, die Hörerinnen und Hörer, die können das dann, das Urteil richtig oder falsch finden. Sie haben es aber zumindest mal erklärt bekommen. Und das ist was, wo ich die Rückmeldung von Richterinnen und Richtern bekomme, dass das schon sehr viel wert sei.
Es gibt übrigens auch noch anderes Feedback. Also natürlich einmal von euch Hörerinnen und Hörern, aber auch zum Beispiel erinnere ich mich an eine Rückmeldung aus einer Fahrschule. Da hat ein Fahrlehrer geschrieben nach der Folge, in der es um die Raser auf der Kölbrandbrücke ging, dass er das seinen Schülerinnen und Schülern im Unterricht vorgespielt hat, um sie über Risiken und vor allem auch über die Folgen verantwortungslosen Fahrens aufzuklären. Das fand ich tatsächlich ein bisschen cool, kann ich nicht anders sagen.
Ich finde das auch total charmant.
Ja. Genauso wie die Nachricht einer Hörerin, die schrieb, ich finde den Podcast besonders interessant, weil die Fälle und Rechtsprechungen so divers sind. Besonders Folge 17 über Femizide hat mich sehr aufgewühlt und mich dazu bewegt, mich in diese Richtung politisch mehr zu engagieren. Also Respekt, das finde ich natürlich wirklich super, wenn man das bewirken kann. Dann haben wir aber auch wirklich alles richtig gemacht. Und gefreut hat mich auch eine Rückmeldung aus einem Frauenhaus und von einem Verein, der sich um Opferhilfe kümmert. Beides hat mich insofern berührt, als dass deine, Elke, dass deine juristischen Erklärungen da oft auch echt eine Stütze oder eine Hilfe sind. Das fühlt sich tatsächlich ganz gut an. Und unsere nächste Frage, die kommt von Leonard. Könntest du bitte einmal den Unterschied zwischen Raub und Diebstahl erklären?
Ja, das ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Also man kann sagen, ein Raub ist eigentlich ein Diebstahl mit Gewalt oder mit Drohung. Beispiel, du läufst vor mir auf dem Flur, dein Portemonnaie hängt dir so halb aus der Tasche. Ich greife heimlich rein, nehme es raus, du kriegst nichts mit. Diebstahl. Zweiter Fall, ich komme dir entgegen, sag dir, her mit deinem Geld oder es passiert was. Dann ist es ein Raub, weil ich dir gedroht habe. Oder ich habe sogar ein Messer dabei und halte es dir vor und nehme dir so das Portemonnaie weg. Dann ist es sogar ein schwerer Raub, weil noch mit einer Waffe.
Und das unterscheidet sich dann wahrscheinlich dramatisch im Strafmaß?
Ja, in der Tat. Also ein Raub ist sehr viel schwerer bestraft als ein normaler Diebstahl. Und wenn du noch eine Waffe eingesetzt hast, zum Beispiel eine Schusswaffe oder ein Messer, dann ist es ein besonders schwerer Raub. Dann gibt es da sicherlich noch mal ein Jahr obendrauf.
Wie bereitet ihr euch eigentlich auf eure Folgen vor? Tja, Elke, also das erste Mal gehen wir durch deinen unglaublichen Fundus an Fällen. Was hast du erlebt? An welchem Fall könntest du welche juristische Tücke vielleicht gut erklären? Wo gibt's viele spannende Details? Und dann sehe ich dich tagelang nicht, dann wähne ich dich unter einem Wust von alten Unterlagen, Dokumenten und dann gehst du in die Recherche.
Genau so sieht's aus. Also die erste Frage ist wirklich immer, welchen Fall wir nehmen. Wir haben ja so ein bisschen die Idee, nicht nur einfach spannende Fälle zu erzählen, sondern eben auch welche, an denen man auch so ein bisschen das Funktionieren so von Prozessen erzählen kann. Wir haben immer so ein bisschen so ein juristisches Oberthema, sowas wie zum Beispiel Untersuchungshaft oder Unterschied Mord und Totschlag. Also danach wähle ich die Fälle schon mal aus. Und dann ist es im Grunde so, wie du sagst, Anna, dann tauche ich erstmal ab und ich kann sagen, bei uns zu Hause, das Wohnzimmer sieht dann immer aus, als würde ich meine Steuererklärung machen, weil alles gepflastert ist mit meinen ganzen alten Mitschriften, mit Gerichtsblocks, mit Gesetzbüchern, mit allem Möglichen.
Und aber da tauche du sagst, ich ab. Du liebst das. Das ist ganz anders als eine Steuererklärung. Du liebst das.
Ja, das stimmt. Also bei der Steuererklärung, das ist immer eine große Hürde, die ich dann nehmen muss. Das schiebe ich immer sehr lange vor mir her. Bei unseren Podcast-Folgen ist das gar nicht so. Also wenn wir entschieden haben, welchen Fall wir machen, dann brennt es mir unter den Nägeln, dann will ich auch loslegen. Ja, und dann vergrabe ich mich da im Wohnzimmer zwischen meinen ganzen Unterlagen und versuche die Fälle alle zu rekonstruieren. Versuche natürlich viel auch Details da nochmal nachzurecherchieren, mich daran zu erinnern, so wie die Leute im Gerichtssaal auf mich gewirkt haben. Wenn es mir wieder einfällt, sogar was hatten sie an, wie sahen sie aus, wie sind sie aufgetreten, wie war die Atmosphäre. All das versuche ich dann da wieder zu recherchieren, mich dran zu erinnern und dann schreibe ich das alles mal auf.
Und schreibst du das eigentlich auch in deinen vielen Blogs, in denen du dich dann vergräbst? Steht dann da auch drin, Angeklagte, geblümtes Kleid, rosa Lippenstift?
Ja, genau, das steht da drin. Und jetzt, seit wir diesen Podcast machen, steht es noch mal mehr drin. Also früher, genau. Also früher habe ich dann irgendwie viele Details weggelassen, weil ich dachte, naja, das kann ich eh alles gar nicht erzählen. Wann und wie soll ich das erzählen? Aber jetzt, wo ich weiß, da könnten wir eine Podcast-Folge draus machen, Anna, schreibe ich mir jedes Detail auf. Also ich kann dir jetzt von allen Angeklagten des vergangenen Jahres sagen, was sie anhatten.
Stimmt es eigentlich, dass man ohne Leiche auch nicht wegen Mordes verurteilt werden kann?
Nein, das stimmt nicht. Es gibt auch Fälle, in denen Menschen verurteilt werden als Mörder oder Mörderin, obwohl nie eine Leiche gefunden wurde. In solchen Fällen, da gibt es natürlich kein Geständnis des Täters, ne? Sonst wüsste man ja, wo die Leiche ist. Deswegen ist es dann ein reiner Indizienprozess und das ist sehr, sehr mühsam. Das ist dann immer ein sehr komplizierter Prozess. Beim Indizienprozess musst du im Grunde das Bild dessen, was passiert ist, wie so ein Puzzle aus 1000 Einzelsteinen dann zusammensetzen und die müssen auch nahtlos zueinander passen, ne, damit du dann zu dem Ergebnis irgendwie kommen kannst. Aber wenn die Indizien eindeutig sind und dieses Bild sich zusammensetzen lässt, das Puzzle, dann kann ein Angeklagter oder eine Angeklagte auch wegen Mordes verurteilt werden.
Hast du da ein Beispiel? Also hast du einen Fall vor Augen, wo das so war?
Ja, ich hatte mal einen Fall, der spielte allerdings nicht in Hamburg, sondern in Hannover, der war sehr tragisch. Da war eine junge Mutter verschwunden mit ihrer kleinen Tochter, die war, glaube ich, 7 Monate alt. Und von denen fehlte jede Spur. Und es war relativ schnell offensichtlich, dass der Vater des Mädchens, der mit dem Verschwinden was zu tun haben konnte, die beiden hatten sich darüber gestritten, er wollte die Vaterschaft nicht anerkennen. Und es war immer klar, dass er diese Familie, die er jetzt hatte, nicht wollte. Und es war offensichtlich, man hatte Blutspuren in der Küche gefunden, dass da was passiert sein muss und er war schnell unter Verdacht. Es wurde aber nie diese Leiche gefunden. Und das war deswegen sehr, sehr dramatisch, weil ich dann in diesem Prozess war und da waren die Eltern der getöteten Frau und oder der verschwundenen Frau und der Enkeltochter, also die Oma und die Großeltern und Eltern. Und die haben dann den Vater des Mädchens, den da Angeklagten, wirklich angefleht, ihnen zu sagen, wo die Leichen sind. Die wollten trauern, die wollten abschließen und er hat es nicht getan. Und das wirklich Dramatische ist dann, er ist dann verurteilt worden wegen zweifachen Mordes, war im Knast und er ist dann in der Haft gestorben und er hat sein Geheimnis mit ins Grab genommen und die beiden sind nie gefunden worden. Das war ein ganz schlimmer Fall, aber er ist verurteilt worden. Nochmal ganz kurz dazu, warum das dann so schwierig ist, da zu einer Mordverurteilung zu kommen. Also wenn keine Leiche gefunden wird, dann ist es ja nahezu das perfekte Verbrechen, ne? Also könnte man denken. Es ist ja grundsätzlich so, ein Gericht muss ja in einem Prozess ganz genau feststellen, was passiert ist, ne? Also du brauchst erstmal schon den Tatort. Du musst wissen, wo ist ein Verbrechen passiert. Und dann musst du auch ganz genau nachvollziehen können, wie der Täter getötet hat. Also mit welchem Tatwerkzeug. Hat er zugestochen, hat er geschossen, hat er gewürgt, wie oft, wann, wie ist was passiert. Das musst du alles ganz genau rekonstruieren. Wenn du aber keine Leiche hast, kein Opfer, hast du auch keine Gewaltspuren. Das heißt, du kannst das alles nicht rekonstruieren. Und deswegen ist es natürlich wahnsinnig schwierig, dann zu dem Ergebnis zu kommen, wir sind aber trotzdem sicher, da hat jemand jemanden umgebracht. Aber die Fälle gibt es immer wieder. Und das ist natürlich dann für die Angehörigen eine große Erleichterung, wenn dann zumindest ein Verantwortlicher gefunden werden kann.
Wir kommen jetzt, Elke, zu ein paar Fragen, die um ganz konkrete Folgen gehen. Folge 3, tödliches Tempo. Da waren zwei Autofahrer, ein BMW und ein Audi-Fahrer. Die lieferten sich nachts im Hamburger Hafen ein Rennen. Der Audi-Fahrer touchiert dabei mit seinem Wagen einen LKW, verliert die Kontrolle über das Fahrzeug und verunfallt. Und dabei verliert sein neben ihm sitzender Bruder sein Leben. Und das Urteil, das lautet dann Geldstrafe für den BMW-Fahrer und 6,2 Monate auf Bewährung für den Audi-Fahrer wegen fahrlässiger Tötung. Und User 214 merkt dazu an, super interessante Folge, der Argumentation, es kann nur fahrlässige Tötung sein, da andernfalls wegen des Autos ein Mordmerkmal gegeben wäre, kann ich aber nicht folgen. Kannst du das nochmal erklären?
Ja, das erkläre ich gerne nochmal. Es ist auch wirklich, wirklich kompliziert. Also es ist so, es gibt ja mehrere Konstellationen, wie bestraft werden kann, wenn jemand zu Tode gekommen ist, ne? Also durch das Verhalten von jemand anderem. Und diese drei Konstellationen sind im Grunde fahrlässige Tötung, also du bringst jemanden aus Versehen um, das ist der Klassiker im Straßenverkehr, einmal nicht richtig hingeguckt und leider jemand zu Tode gekommen. Oder wenn es nicht versehentlich war, dann ist es ein Totschlag oder ein Mord. Das mal so als Grundgerüst sozusagen. Mord ist natürlich das allerschlimmste Verbrechen. Und zum Mord wird ein Totschlag dann, wenn noch was dazukommt, nämlich ein sogenanntes Mordmerkmal. Das ist im Grunde dann die Steigerung von Totschlag, also was die Schwere der Schuld anbelangt. Diese Mordmerkmale, die sind im Gesetz definiert. Eines davon lautet, du hast die Tötung mit einem sogenannten gemeingefährlichen Mittel begangen. Also du hast in der konkreten Situation irgendwas benutzt, das das Leben mehrerer Personen ganz konkret gefährdet hat. Und wenn das so ist, dann ist es zwingend nicht mehr Totschlag, sondern Mord. Und hier sagen jetzt die Gerichte, zurück zu unserem Fall, ein Auto ist ein gemeingefährliches Mittel. Also wenn du jemanden vorsätzlich mit dem Auto tötest, dann ist es zwingend immer ein Mord, weil es eben dieses Mordmerkmal ist.
Darf ich da nochmal reinfragen? Gemeingefährliches Mittel, würde ich jetzt sowas denken, wie Messer und Axt und was es so an allgemeingültigen Dingen gibt. Aber ein Auto, gemeingefährliches, ist ja, würde man ja als Laien erstmal sagen, nee.
Also ein Messer, was du gerade genannt hast, ist kein gemeingefährliches Mittel, weil ich das Messer dann ja in dem Moment in eine Person sozusagen reinsteche. Aber ein Auto ist was, damit kannst du ja ganz viele Menschen gefährden. Du bist damit unterwegs, du rast und gefährdest ganz, ganz viele Menschen. Und deswegen ist es ein gemeingefährliches Mittel. Das ist natürlich auch, da gibt es auch Stimmen in der Juristerei, die sagen, wir finden das nicht richtig, aber die Gerichte gehen davon aus, dass es so ist. Ein Auto ist ein gemeingefährliches Mittel. Und deswegen, wenn du vorsätzlich jemanden zu Tode bringst mit dem Auto, dann ist es ein Mord. Aber es ist natürlich schwierig, den Vorsatz nachzuweisen. Das ist da die große Hürde, ne? Weil du musst dann in dem Moment, wenn du von einem Vorsatz ausgehst, den Tod des anderen, in dem Fall des Verkehrsteilnehmers, musst du zumindest billigend in Kauf genommen haben. Das heißt, dir muss sehr bewusst gewesen sein, dass mit deinem Verhalten ein tödlicher Unfall passieren kann, dass jemand zu Tode kommt und muss eben dann trotzdem gerast sein und gesagt haben, naja, wenn es passiert, ist dann halt so. Und das ist in diesen Fällen wirklich eine sehr, sehr große Hürde. Und wenn du halt dann sagst, nee, es war nicht vorsätzlich, ne, in unserem Fall Kühlbrandbrücke, nein, der hat natürlich nicht vorher gedacht, es kann sein, dass mein Bruder zu Tode kommt, nehme ich jetzt mal in Kauf. Und wenn du aber diesen Vorsatz eben nicht hast, dann ist es eben fahrlässige Tötung. Oder es gibt ja dieses neue Delikt, darüber haben wir auch gesprochen in dieser Folge, über das tödliche Rennen. Es gibt auch das Delikt, ein illegales Autorennen, auch ein Autorennen gegen sich selbst, gegebenenfalls mit Todesfolge. Aber da, glaube ich, steige ich jetzt juristisch nicht noch ein. Das führt, glaube ich, zu weit.
Die nächste Frage bezieht sich auf unsere Folge 2, Tötung im Cannabiswahn. Ein junger Mann, der seit Jahren regelmäßig Cannabis konsumiert, entwickelt dadurch eine Psychose. Er denkt, seine Mutter wäre eine Roboterhexe, die ihn töten will. In seinem Wahn reißt er eine Tür aus der Zarge und erschlägt damit seine Mutter. Henrike Schulz schreibt uns, es ist sehr wohl möglich, einen Gerichtsprozess, auch beim Schwurgericht, ohne den Angeklagten zu führen. Das wird zum Beispiel von Verteidigern beantragt, wenn der Angeklagte stark suizidgefährdet ist. Das ist zwar selten, aber dennoch möglich.
Ja, ich lege jetzt die Betonung mal darauf, es ist wirklich sehr, sehr, sehr selten. Aber die Hörerin hat recht, es ist in sehr einzelnen Fällen, es ist möglich. Es gibt im Grunde zwei kleine Ausnahmen von der Regel, dass ein Angeklagter in seinem Prozess immer anwesend sein muss. Das sind sehr spezielle Konstellationen, dass es fast nie vorkommt, aber ich erkläre dir jetzt ja gerne mal. Der Grundsatz ist erstmal, der Angeklagte muss bei seinem Prozess anwesend sein. Es gibt sogar einschneidende Maßnahmen, was passieren kann, wenn du nicht kommst. Das Mildere ist dann noch, dass du beim nächsten Prozesstermin dann morgens zu Hause von der Polizei abgeholt wirst. Das wird dir natürlich nicht angekündigt, damit du auch schön zu Hause bist. Kommt die Polizei, holt dich aus dem Bett, nimmt dich mit hin, damit du auch wirklich erscheinst. Und die zweite Möglichkeit ist, wenn das Gericht das nicht für erfolgsversprechend hält, vielleicht weil du keine feste Wohnadresse hast oder so, dass du dann gleich in Untersuchungshaft genommen wirst und dann da auch gleich drin bleibst, um den Prozess zu ermöglichen. Davon gibt es, wie gesagt, zwei kleine Ausnahmen. Die eine ist in, gut, Paragraph 415 StPO, die Hausnummer, glaube ich, muss sich jetzt hier niemand merken. Das betrifft das sogenannte Sicherungsverfahren. Ein Prozess ist dann ein Sicherungsverfahren, wenn im Raum steht, dass der mutmaßliche Täter schuldunfähig ist. Weil wenn du schuldunfähig bist, so war es auch in unserem Blankeneser Fall, dann kannst du gar nicht verurteilt werden. Dann musst du freigesprochen werden, weil du nicht schuldhaft gehandelt hast. Wenn du aber psychisch krank bist und man davon ausgeht, dass du gefährlich bist, entweder dich selbst stark gefährdest oder andere, dann kommst du als Stadt ins Gefängnis, in die Psychiatrie. Und wenn das im Raum steht, ist es ein sogenanntes Sicherungsverfahren. Und bei diesem Sicherungsverfahren, da kann ein Gericht notfalls tatsächlich entscheiden, das ohne dich zu Ende zu bringen, das Urteil zu sprechen. Das geht aber auch nicht ohne weiteres und einfach so, sondern nur unter sehr engen Voraussetzungen. Und vor allem, das ist das Wichtigste, muss ein Richter oder eine Richterin vorher den Beschuldigten schon mal vernommen haben, also ehe der Prozess losgegangen ist. Ich habe da mal mit einer Richterin drüber gesprochen, die hat mir mal erzählt, dass sie wirklich mal in die Psychiatrie gefahren ist, in Hamburg nach Ochsenzoll, da ist auch die Forensik, und hat da einen Beschuldigten vernommen, weil da klar war, der ist wahrscheinlich nicht verhandlungsfähig, hatte immer so Aufs und Abs, war sehr unstet in seinem Befinden und da stand halt im Raum, eventuell ohne ihn den Prozess zu führen. Da ist sie dann in die Psychiatrie gefahren, hat ihn da vernommen, hat da entschieden, der Mann kann nicht vor Gericht erscheinen, wir machen es aber trotzdem und dann haben sie den Prozess ohne ihn durchgeführt. Da bei diesen Fällen ist natürlich so ein psychiatrischer Gutachter dann in dem Prozess ganz entscheidend. Also ja, diese Ausnahme gibt es. Und es gibt noch eine zweite Ausnahme. Ich nenne es doch einmal die Hausnummer 231 Strafprozessordnung. Ich glaube, das ist der Fall, auf den unsere Hörerin anspielt. Da gibt es in der Strafprozessordnung eine Regel, die sagt, dass ein Prozess ohne einen Angeklagten zu Ende gebracht werden kann, wenn er sich selbst aus der Hauptverhandlung entfernt hat. Das heißt, der Prozess, der war schon losgegangen. Es muss auch schon die Anklage verlesen worden sein und der Angeklagte oder die Angeklagte muss auch schon Gelegenheit gehabt haben, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Und wenn er oder sie dann nicht mehr kommt, dann kann das Gericht sagen, okay, wir bringen es jetzt trotzdem zu Ende. Allerdings auch nur, das ist eine Einschränkung, wenn die Strafdrohung da in so einem gewissen Rahmen ist. Also wenn dir sowas von bis zu 180 Tagessätze Geldstrafe zum Beispiel droht. Also in einem Schwurgerichtsfall, wo es um lebenslange Haft geht, da geht das nicht. Da muss der Angeklagte immer anwesend sein. Dieser Fall, den diese Hörerin meinen dürfte, der fällt unter diese Vorschrift. Da war es so in diesem Fall, dass ein Mann wegen Steuerhinterziehung angeklagt war und zwischen zwei Verhandlungstagen, also der Prozess lief schon und dann hat er zwischen zwei Verhandlungstagen einen Suizidversuch unternommen. Er konnte dann wirklich nicht mehr zu dem Prozess kommen und da wurde dann ohne ihn weiter verhandelt bis zum Urteil. Da war es aber halt so, dass er schon über mehrere Tage ausgesagt hatte zu den Vorwürfen und es ging da halt nicht um so eine absolute Schuldunfähigkeit, wie es in unserem Blankeneser Fall gewesen war. Da stand sowas einfach wirklich nie im Raum.
Das klingt aber so, Elke, als könntest du diese Fälle tatsächlich an einer Hand abzählen.
Also ich persönlich habe in Hamburg noch nie so einen Fall gehabt.
Mhm. Die nächste Frage bezieht sich auf unsere Folge 1, das Schicksal einer Mutter in U-Haft. Eine illegal in Hamburg lebende Kolumbianerin wird verdächtigt, einen Mann ermordet zu haben. Sie sitzt monatelang unschuldig in Untersuchungshaft, bis endlich ihre Unschuld bewiesen werden konnte. C. Wös schreibt uns dazu. Was ist denn dann mit dem Fall passiert? Die Polizei hat ja Monate verloren, weil sie sich auf sie eingeschossen hatte. Also hat man den echten Mörder?
Oder gibt es jetzt richtig gute Neuigkeiten, brandaktuell, nämlich sogar von heute, dem Tag, an dem wir diese Folge aufzeichnen. Die Polizei hat jetzt zwei Tatverdächtige verhaftet, tatsächlich, 2,5 Jahre nach der Tat. Die Polizei musste ja im Grunde mit den Ermittlungen wieder komplett bei Null anfangen, ne? Als die Kolumbianerin damals außer Haft entlassen wurde, weil sie einfach unschuldig war. Man hatte sich so frühzeitig auf diese Frau festgelegt, dass gar keine anderen Spuren verfolgt worden waren. Und jetzt, nachdem sie freigesprochen wurde, aber hat die Polizei das Ganze nochmal aufgerollt. Und jetzt ist es so, es sind zwei Männer verhaftet worden. Man weiß noch nicht viel darüber, außer dass das eine ein Kolumbianer sein soll, andere ein Mann aus der Dominikanischen Republik, 36 und 38 Jahre alt. Der eine wurde in Hamburg verhaftet, in Farmsen-Berne. Das sind ja so, ist ein Stadtteil. Der andere war wohl schon auf der Flucht. Den hat man dann in Nordrhein-Westfalen irgendwo geschnappt. Und es soll wohl auch noch einen dritten Tatverdächtigen geben. Der hat sich aber schon ins Ausland abgesetzt. Über dessen Verbleib weiß man noch nicht. Aber es gibt jetzt diese Verdächtigen, es gibt zwei Verhaftungen und ich bin guter Dinge, bald wieder im Saal 237 zu sitzen und wieder über diesen Fall zu sprechen.
Ich wittere eine neue Folge. Jetzt zieh dich warm an, Elke. Woxdorf hat Kritik. Du hast in der Folge ja Gründe für die U-Haft genannt und Woxdorf schreibt dazu, die Ausführungen zu den Haftgründen sind schlichtweg falsch. Erstens, es geht im Paragraph 112 StPO nicht nur um Verbrechen, großer Unterschied. Zweitens wurde einer der wichtigsten Haftgründe einfach nicht genannt.
Okay, Anna, ich bin richtig warm angezogen, von daher stelle ich mich gerne diesen Fragen. Genau, also das sind ja zwei getrennte Punkte, die angesprochen werden. Zum einen der Vorhalt von Woxdorf, dass es bei der U-Haft nicht nur um Verbrechen geht. Da mal kurz grundsätzlich, also wenn wir über Straftaten sprechen, dann sprechen wir umgangssprachlich ja eigentlich immer von Verbrechen. Der eigentliche Oberbegriff ist aber ein anderer. Der ist nicht Verbrechen, sondern Straftaten. Es gibt nämlich da zwei Kategorien. Es gibt einmal die Verbrechen und die Vergehen. Vergehen sind die leichteren Fälle. Ein Verbrechen ist alles, wofür du mindestens ein Jahr Gefängnisstrafe bekommen kannst. Jetzt mit Bewährung oder ohne ist jetzt egal. Also alles, wo du mindestens ein Jahr Haft für bekommst, ist ein Verbrechen. Das darunter ist ein Vergehen. Und da hat Woxdorf durchaus recht. Du kannst auch für ein Vergehen in Haft genommen werden. Wenn ich da von Verbrechen gesprochen habe, dann war das tatsächlich umgangssprachlich der Oberbegriff. Und zum zweiten Punkt. Er sagt ja, ich habe einen der wichtigsten Haftgründe nicht genannt. Ich weiß jetzt natürlich nicht genau, welchen er meint, weil er das nicht weiter ausgeführt hat. Ich habe aber natürlich eine kleine Vermutung, welchen er meinen könnte. Ich habe als Haftgründe ja genannt Wiederholungsgefahr, Verdunklungsgefahr oder Fluchtgefahr. Damit habe ich anschaulich gemacht, dass das Ziel der Untersuchungshaft ist, den Prozess und eine Verurteilung des Täters zu ermöglichen. Und speziell dafür gibt es halt diese drei Haftgründe, die da sehr oft einschlägig sind. Der Hörer hat aber recht, dass es noch einen weiteren gibt, den ich nicht erwähnt habe, und zwar, weil er im Fall dieser Frau einfach damals gar nicht einschlägig war. Es ist so, auch wenn es zum Beispiel keine Fluchtgefahr gibt oder Verdunklungsgefahr, dann kann ein Verdächtiger oder eine Verdächtige bei bestimmten sehr schwerwiegenden Verbrechen, jetzt bewusst Verbrechen, in U-Haft genommen werden. Da gibt es einen richtigen Katalog, in dem diese Taten aufgelistet sind im Gesetz. Das ist sowas wie ein Völkerrechtsverbrechen oder die Bildung einer Terrorgruppe oder eben auch Mord. Also wenn so ein sehr schweres Verbrechen begangen wurde, dann kannst du in Haft genommen werden, auch ohne sowas wie zum Beispiel Fluchtgefahr. Ich teile allerdings jetzt nicht die Einschätzung von Woxdorf, dass das der wichtigste Haftgrund ist. Denn selbst bei so einem schweren Verbrechen ist die Inhaftierung da nicht zwingend. Das heißt nur, die U-Haft, die darf angeordnet werden und nicht sie muss angeordnet werden. Und meine Beobachtung ist, dass fast ausnahmslos immer ein anderer Haftgrund dazukommt. Am häufigsten ist in meiner Beobachtung die Fluchtgefahr, also dass der oder die Beschuldigte abtaucht und sich dem Prozess entzieht.
Die nächste Frage kommt von Dirk. Er wundert sich immer wieder über einen Umstand, nämlich wie kann es eigentlich sein, dass scheinbar mittellose und kriminelle Menschen mehrere Verteidiger bzw. Anwälte und Anwältinnen haben?
Ja, das sind dann die Fälle der Pflichtverteidigung oder man nennt sie auch der notwendigen Verteidigung. Dazu muss man wissen, also vor Gericht soll es ja sowas wie eine Waffengleichheit geben. Ob und wie du dich gegen einen sehr schweren Vorwurf, eine Anklage verteidigen kannst, das darf ja nicht von deinem Geldbeutel oder deinem Kontostand abhängen. Ne? Also es ist ja nicht richtig, wenn du, weil du kein Geld hast, dich nicht verteidigen darfst. Und bis zu einer Verurteilung giltst du ja auch als unschuldig. Also während der Prozess läuft, müssen alle davon ausgehen, du bist unschuldig, bis dir das Gegenteil bewiesen wurde. Und da musst du natürlich die Chance bekommen, dich da auch dagegen zu verteidigen, gegen diesen Vorwurf. Und natürlich hätte jemand, der oder die sich jetzt irgendwie so einen Superanwalt, irgendeine Anwältin leisten kann, viel bessere Chancen, sich zu verteidigen, als jemand, der da eben nicht mit so Spitzenleuten auflaufen kann. Und deshalb gibt es halt die Möglichkeit, dass dir vom Gericht ein Anwalt oder eine Anwältin zur Seite gestellt wird. Das ist die sogenannte Pflichtverteidigung. Und die wird dann auch vom Staat bezahlt. In Prozessen vor dem Landgericht oder dem Oberlandesgericht, da ist es sogar zwingend, dass du mit Verteidigung kommst. Da darfst du gar nicht alleine sitzen. Da musst du einen Anwalt oder eine Anwältin dabei haben. Anders ist es nur beim Amtsgericht. Und dann ist es so, der Hörer hat ja gesagt, na, wieso haben die manchmal sogar mehrere Verteidiger? Das liegt daran, dass es einfach auch sehr, sehr komplexe Verfahren gibt, die manchmal über Tage, Wochen, Monate, bei Wirtschaftsstrafverfahren manchmal sogar über Jahre laufen können. Und da ist es oft für einen Verteidiger oder eine Verteidigerin gar nicht möglich, das alleine alles zu wuppen, die vielen Termine wahrzunehmen. Es ist ja auch immer die Gefahr, wenn Prozessbeteiligte mal ausfallen und so. Und um dem halt zu begegnen, um das überhaupt alles handelbar zu machen, gibt es dann auch die Möglichkeit, dass du manchmal noch einen zweiten oder eine zweite zur Seite gestellt bekommst.
Kann man da eigentlich wahnsinnig Glück oder Pech haben, je nachdem, wer einem da an die Seite gestellt wird?
Ja. Die Wahl des Anwalts, der Anwältin ist immer eine große Frage von Glück und Pech. Du darfst ja eine Pflichtverteidigung auch aussuchen. Also da ist nicht so, dass das Gericht gesagt wird, hier, das ist jetzt dein Pflichtverteidiger. Das wäre ja auch dann fatal, weil wenn es dann zum Beispiel ein Verteidiger wäre, der mit der Vorsitzenden Richterin gut kann oder umgekehrt, dann ist ja auch immer so ein bisschen die Gefahr, dass es vielleicht dann doch nicht nur um deine Interessen als Mandantin irgendwie so geht. Also deswegen, du darfst ja die Person selber aussuchen, aber dann wird sie beigeordnet, das ist der Fachterminus, als deine Verteidigung und dann wird sie auch vom Staat bezahlt.
Die nächste Mail, die kommt von Romy. Nachdem ich euch entdeckt habe, schreibt sie, habe ich alle Folgen verschlungen und warte seitdem immer 2 lange Wochen auf den Mittwoch. Das habe ich ein bisschen gerne gelesen.
Das glaube ich.
Was mich manchmal noch interessieren würde, wäre, wie geht es den Freunden oder Angehörigen von schlimmen Straftätern? Wenn eine Frau zum Beispiel erfährt, dass ihr Mann kleine Kinder umgebracht hat oder eine Mutter erfährt, dass ihr Sohn etwas Schreckliches getan hat, wie geht es diesen Menschen denn dann eigentlich? Wie gehen sie damit um?
Also ich kann diese Frage von Romy, dass sie das gerne wissen möchte, super gut nachvollziehen. Das ist eine Frage, die ich mir auch jedes Mal stelle. Es fällt mir aber wirklich sehr, sehr schwer, sie zu beantworten, weil das wirklich unterschiedlich ist. Es ist natürlich für Menschen, wenn sie erfahren, dass ein enger Angehöriger eine schwere Tat begangen hat, vor allem bei Gewaltverbrechen, ist es immer ein großer Schock. Und ich erlebe es dann oft, dass dann, wenn sich dann die Angehörigen im Gerichtssaal begegnen, zum Beispiel, weil man dann so als Zeugin aussagen muss oder so, dass da wirklich so eine ganz eisige Distanz ist. Also es gibt welche, die lösen sich dann komplett los von einem Angehörigen, der diese Tat begangen haben soll. Das erlebt man oft, dass dann auf einmal selbst Angehörige dann über den Angeklagten immer mit Namen so sprechen. Die sagen dann nicht so mein Mann, sondern sie sagen dann sowas wie Herr Sohn so. Also nehmen da auch sprachlich maximale Distanz ein. Das erlebe ich oft. Aber es gibt auch andere Fälle. Es gibt auch immer wieder so Fälle, wo die Angehörigen dann trotzdem den Tätern, Täterinnen sehr zur Seite stehen. Also wir haben ja gerade schon kurz gesprochen über diesen Fall aus Blankenese, wo der junge Mann im Cannabiswahn seine Mutter getötet hat. Und da ist es meines Wissens so, dass sein Vater und seine Brüder ihn nach wie vor in der Psychiatrie immer noch besuchen. Also sie stehen ihm bei, obwohl er die Mutter umgebracht hat.
Eine ganz aktuelle Frage kommt von Nikolas. Er fragt sich nach der Folge 18, in der es ja um den Justizhauptsekretär Karl geht, der wegen sexueller Belästigung zu 140 Tagessätzen verurteilt wurde. Er ist jetzt vorbestraft, ja, aber, das ist jetzt Nikolas Frage, was ist eigentlich aus ihm geworden? Ist er weiter im Dienst, back to normal, oder ist er degradiert worden? Wie geht's denn da eigentlich weiter?
Nee, er ist nicht weiter im Dienst. Ich habe auch gerade jetzt aktuell für diese Folge nochmal nachgefragt bei der Staatsanwaltschaft. Er ist nicht im Dienst, er darf momentan nicht arbeiten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Er hat da Rechtsmittel gegen eingelegt. Das heißt, es wird noch eine zweite Runde vor dem Landgericht geben. Und bis nicht seine Unschuld erwiesen sein sollte, irgendwann darf er nicht mehr arbeiten.
Aber ist es denn dann so, wenn er dann mal angenommen, Strafe XY, Gefängnis oder nicht, Geld oder nicht, wenn das alles abgesessen und abgewirkt ist, kann er dann wieder normal zu seinem Justizhauptsekretärsjob zurückkehren?
Nein, es ist gar kein Automatismus. Also ich würde auch denken, wenn diese Verurteilung bestätigt werden sollte vom Landgericht, dass für ihn die Karten nicht gut sind, zurückzukommen in den Job. Das ist dann letztendlich die Entscheidung seines Arbeitgebers, des Dienstherren in diesem Fall, und die Staatsanwaltschaft hat ja sehr schnell reagiert, als die Vorwürfe gegen ihn bekannt wurden. Er hat ja nun schon seit über einem Jahr nicht mehr arbeiten dürfen. Deswegen gäbe es aus meiner Sicht jetzt nicht so viele Gründe, ihn wieder arbeiten zu lassen, wenn die Verurteilung bestätigt wird.
Zu dieser Folge habe ich übrigens noch eine persönliche Kritik von Christian bekommen. Ihm ist mein, so schreibt der Schlusskommentar, sauer aufgestoßen. Da sage ich nämlich, dass wenn ich Töchter hätte, diese ermutigte, sich zu wehren. So oder so ähnlich habe ich es wohl gesagt. Und was ich nicht gesagt habe, das ist, dass es mal mindestens ganz genauso wichtig ist, dass ich mit meinen Söhnen, die ich ja nun auch noch habe, natürlich gesprochen haben muss. Und damit, Christian, hast du absolut recht. Die Söhne gehören natürlich in erster Linie Linie mal sensibilisiert und die Töchter erst in zweiter Linie. Also bei mir zu Hause reden wir tatsächlich sehr, sehr oft über solche Themen und auch sehr schonungslos. Aber in unserem Podcast habe ich es nicht getan und diese Kritik nehme ich natürlich an, das wäre besser gegangen. Die nächste Frage, Elke, die ich hier vorliegen habe, die lautet, hast du eigentlich einen Lieblingsrichter oder eine Lieblingsrichterin?
Oha, also es gibt natürlich ganz viele verschiedene Kriterien, nachdem ich das jetzt für mich entscheiden könnte. Es gibt natürlich Richterinnen und Richter, die finde ich so ganz unterhaltsam. Es gibt manche, da finde ich die Ansprache an die Angeklagten gut. Einen Richter finde ich einfach immer wahnsinnig nett. Also ich hatte mal eine wirklich Lieblingsrichterin, so als persönliche Lieblingsrichterin kann ich sagen, die ist dann leider aber pensioniert worden vor ein paar Jahren. Das war einfach so eine total herzliche Frau, die hat hauptsächlich Jugendstrafverfahren auch gemacht, also hatte junge Angeklagte und ich fand, sie hat einfach immer so diesen Drahtseilakt zwischen, ich bin die Richterin, ich bin die Autorität, aber trotzdem bin ich eine Frau, die versucht, dich zu verstehen, hat sie einfach total gut hinbekommen und war in der Ansprache immer sehr gut. Dann gibt es einen anderen Richter, inzwischen auch pensioniert. Oh, ich merke gerade, ich spreche über Pensionierte. Der hatte tatsächlich durchaus großen Unterhaltungswert. Ist jetzt nichts, wonach man jetzt die Qualität eines Richters beurteilen sollte, aber ich erinnere mich an eine Szene, wirklich legendär. Da hat er verhandelt gegen Rockergruppen. Und da mussten Mitglieder einer Rockergruppe aussagen und in dieser Rockergruppe war es üblich, dass die unteren, die Lakaien, die Kutte, die Rockerkutte des Anführers tragen mussten. Und die Situation war dann also so, da kam halt einer der Anführer rein als Zeuge, hinter ihm liefen zwei Lakaien und trugen diese Kutte und dieser Richter, den ich meinte, sah das und sagte so, oh, haben wir schon Fasching. Sowas sind natürlich dann so kleine unterhaltsame Momente, aber es geht natürlich im Gericht nicht um Unterhaltung, es geht um was anderes und da kann ich sagen, meine Lieblingsrichterinnen und Richter sind die, die es schaffen, so im Tonfall in der Ansprache den Beteiligten gegenüber gut aufzutreten. Also Richter und Richterinnen, die einfühlsam sind gegenüber den Angehörigen, die sogar im Urteil vielleicht die Angehörigen der Opfer ansprechen, sie mit einbeziehen, versuchen ihnen das zu erklären, warum es zu dem Urteil gekommen ist. Also wenn Richter und Richterinnen das gut hinbekommen, ich habe da auch natürlich welche vor Augen, dann sind das meine Lieblingsrichter und Richterinnen, weil ich denke, genau so muss es laufen. Man muss das vermitteln können, was im Saal passiert. Man muss vermitteln können, wie ein Urteil zustande kommt. Und wenn den Gerichten das gelingt, dann haben sie bei mir ein hohes Ansehen.
Da passt die nächste Frage eigentlich ganz gut dazu, finde ich. Verlierst du eigentlich manchmal die Fassung?
Wenn mich ein Fall sehr berührt, ja. Ja, das kommt häufig vor. Also ich habe natürlich da, glaube ich, jetzt einen relativ professionellen Umgang mit. Ich habe ja schon sehr viel Prozesse auch über schlimme Gewaltverbrechen gehabt. Das kann ich so von mir fernhalten. Was mir immer sehr nah geht und oft zu nah geht, ist, wenn es um Prozesse geht, wo Kinder Opfer geworden sind, also sozusagen die schutzlosesten Opfer. Das halte ich nur sehr schlecht aus. Es ist so, dass ich werde ja auch oft gefragt, ne, wie ich diesen Job überhaupt machen kann, wie ich das alles aushalte. Und da kann ich sagen, grundsätzlich geht es, glaube ich, deswegen auch ganz gut, weil im Gericht, wenn ein Fall verhandelt wird, ist der ja schon so ein bisschen gefiltert sozusagen. Ich bin ja nicht am Tatort. Also ich könnte nicht Polizeireporterin sein oder Notfallsanitäterin, die gerufen wird, wenn jemand schwer verletzt oder getötet wurde, dann da vor Ort das sehen, das könnte ich nicht. Könnte ich wirklich nicht. Aber im Gericht sehe ich ja nicht mehr die Verletzung der Opfer. Ich höre davon. Das ist so ein Filter. Und dadurch, dass ich selber ja auch Jura studiert habe und immer die Fälle auch gedanklich, juristisch so begleite, das ist für mich, glaube ich, auch so eine Art Filter. Also ich, wenn zum Beispiel ein Zeuge irgendwie aussagt, dann höre ich nicht nur die Aussage, sondern bei mir läuft dann gleich über den Kopf so, oh Mist, jetzt wird der Verteidiger innerlich schlucken oder wird denken, scheiße, jetzt ist es gelaufen oder so. Also weil ich die Sachen auch versuche, dann gleich juristisch zu bewerten. Und das, glaube ich, schafft für mich auch so ein bisschen Distanz. Und deswegen geht's eigentlich gut, aber es gibt immer wieder Fälle, da sitze ich hinten und muss weinen, ganz klar.
Eine abschließende Frage habe ich noch an dich.
Sehr gerne.
Wo bist du eigentlich lieber, im Gerichtssaal 237 oder hier bei mir im Podcaststudio? Darfst du ganz ehrlich sagen?
Ach ja, Jemini, also ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere. Oder also hier dieser Podcast geht nicht, ohne dass ich vorher im Gericht war. Von daher kann ich mich nicht nur für dich entscheiden, Anna, was so rein von der Sympathie natürlich möglich wäre. Aber ich muss vorher ins Gericht, um darüber berichten zu können. Und ich kann sagen, ich bin da auch wirklich sehr, sehr gerne.
Das hast du sehr diplomatisch, sehr geschickt beantwortet. Ich hoffe, euch hat diese etwas andere Folge auch Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir haben, also Elke hat, alle Fragen für euch beantwortet. Wir gönnen uns eine kurze Pause und bereiten uns auf unsere zweite Staffel Gerichtssaal 237 vor. Dann natürlich wieder mit ganz, ganz vielen spannenden Fällen und vielen interessanten Rechtsaspekten. In der Zwischenzeit sind wir nicht ganz weg. Wir haben euch sowas wie einen kleinen Gruß aus der Küche vorbereitet. Wir melden uns regelmäßig mit schnellen Fällen, damit das Warten auf die zweite Staffel nicht ganz so lang wird. Ab Februar hören wir uns dann aber auch schon wieder mit frischen Folgen. Und noch etwas für euren Kalender. Im März, da wird es nämlich richtig spannend, im März könnt ihr uns live sehen. Fände ich persönlich ein bisschen gut. Wir sind aufs Kieler Krimi-Festival eingeladen worden. Am 12. März sprechen wir mit euch in der Paul-Gerhardt-Kirche über einen neuen Fall und beantworten da dann natürlich auch eure Fragen. Tickets gibt es ab sofort im Vorverkauf. Das haben wir euch in den Shownotes nochmal verlinkt. Wir freuen uns auf euch. Ich finde es super. Bin ein bisschen aufgeregt jetzt schon, ehrlich gesagt. Krimi-Festival also am 12. März und da können wir uns dann endlich persönlich kennenlernen. Wie immer gilt, falls ihr Feedback zu unseren bisherigen Folgen oder auch Wünsche für die Zukunft habt, dann schaut euch gerne dafür mal in unseren Shownotes um. Da haben wir einen Fragebogen verlinkt. Wenn ihr den ausfüllt, dann helft ihr uns ein gutes Stück weiter, euch ein bisschen kennenzulernen, was wir natürlich spannend finden. So, und anstatt, dass du, Elke, uns jetzt zum Schluss noch einen Hinweis auf unsere nächste Folge gibst, möchten wir uns am Ende dieser Staffel einmal bedanken. Es stecken nämlich eine ganze Menge Menschen dahinter, ohne die es diesen Podcast tatsächlich nicht gäbe. Ganz vorneweg gilt unser Dank Marek. Marek Nowacki. Unser erstes und unser letztes Ohr hört immer, und wenn nicht was ganz rund läuft, ist, dann kommt das Männchen zu uns ins Ohr und sagt, stopp, das müsst ihr nochmal anders machen. Er ist 24/7 für uns ansprechbar, unser größter Fürsprecher in allen Runden. Danke, danke, lieber Marek.
Dankeschön.
So, dann geht's weiter. Max Roloff, Distribution und Partnermanagement. Dann sitzen da Matthias Heil und Lukas Kühl in der Audioproduktion. Ann-Kathrin Wetter hat uns den dramaturgischen Feinschliff gegeben. Aniko Schusterius hat uns in die True-Crime-Welt eingeführt. Katharina Marenholz und Eileen König, unsere Podcast-Expertinnen von Think Audio im NDR, haben uns Starthilfe gegeben. Auch euch vielen Dank dafür. Dann war da Katrin Jakob. Sie ist unsere Verbindung zur ARD-Audiothek. Bloß nicht vergessen. Und dann sind da eine ganze Handvoll Mediengestalter und Mediengestalterinnen, die immer wieder mit uns im Raum sitzen und die nie die Geduld verlieren. Ganz vorneweg Angie, Angelina Lück, Arman Ahmadi, auch nicht zu vergessen, der hat das wunderschöne Titelfoto für uns gemacht und steht häufig mit uns in dem Aufnahmestudio. Friederike Burgdorf, Tim Piotratschke, Hanno Heubel und Daniel Drochner. Euch allen ganz vielen Dank. Dann sind da noch ganz viele engagierte Kolleginnen und Kollegen, die uns bei den Ideen und der Ausgestaltung geholfen haben, Grips in Brainstorming-Runden zur Verfügung gestellt haben, darunter zum Beispiel Joachim Dix und ganz, ganz viele mehr. Ohne euch wäre all das nicht gegangen, also vielen, vielen Dank und gar nie geht es ohne euch Hörerinnen und Hörer. Also danke fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Runde und sagen bis dahin tschüss.
Ja, ich bedanke mich nochmal bei euch allen und ja, freue mich auch, wenn es dann nächstes Jahr wieder weitergeht.
Alle Folgen immer schon 2 Wochen früher hören. Exklusiv in der ARD-Audiothek. Jetzt abonnieren. Mehr Infos unter ndr.de/237.